Ich hoffe, ihr werdet es überleben. Gut, ihr dürft schon mal aufschlagen, Nehemia Kapitel 2. Das Thema heute ist abgeleitet von einem eigentlich blöden Spruch, wie ich sagen muss. Diesen Spruch findest du auf jedem fetten Rentnerwohnmobil. Das habe ich euch mal hier ein Bild mitgebracht. Ja, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Unser Nachbar hat das auch. Ja, hier, der kommt sogar aus meiner Heimat, aus Gießen hier. Guck, da ist er gerade mit seinem Kollegen im Gespräch und der Dackel nebenbei, wie sich das gehört. Ja, gut. Und es ist eigentlich ein Spruch, wo du sagst, ah ja, so ein typischer Spruch. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Aber wisst ihr was? Das ist in einer gewissen Weise sogar ein guter Spruch. Das ist auch das Thema von heute. Lebe deinen Traum. Und mit Traum meine ich jetzt nicht irgend so ein Wolkenkuckucksheim-Traum, sondern ein Traum, etwas, was Gott dir gibt. Traum ist ja auch ein anderes Wort für Vision. Ja? Etwas, was Gott dir ganz allein gegeben hat. Ja, du träumst vielleicht von einer, keine Ahnung, von einer Traumfrau, von einem Traumhaus, von einem Traumurlaub oder was auch immer. Aber das ist ein Traum, den Gott dir vielleicht schon ins Leben gegeben hat oder halt eben auch geben will. Und da geht es im ganzen Nehemia drum. Nehemia geht es darum, dass du eigentlich auch Gottes Traum, Gottes Vision umsetzen kannst. Und das schauen wir uns heute mal an. Nehemia war ja ein hoher Beamter am persischen Hof und Gott gibt ihm eine Vision, einen Traum. Ja? Den Traum, die Mauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Wir haben darüber ausführlich gesprochen. Wir können mit Mauern nichts anfangen, höchstens im negativen Sinn. Aber für Jerusalem war das eine ganz wichtige Sache. Die Leute, die wurden misshandelt, überfallen. Sie waren einfach nicht sicher gewesen. Das ist wie ein Haus ohne Haustür in einem gefährlichen Gebiet. Und diese Stadt hatte keine Mauern gehabt. 70, fast 100 Jahre war diese Stadt verwahrlost. Die hatten es zwar geschafft, einen Tempel aufzubauen, wieder in der Stadt unter Esra, aber die Stadtmauern waren noch nicht wiederhergestellt. Und somit waren die Leute völlig unsicher, völlig verängstigt, einige waren sogar misshandelt worden und es war ein Desaster gewesen. Und Nehemia erfährt das und er hat es so stark am Herzen, ich werde eine Mauer bauen. Ich weiß nicht, ob er jemals schon mal eine Mauer gebaut hat, aber Gott hat ihm das aufs Herz gelegt. Und heute werden wir sehen, wie dieser Mauerbau angefangen hat. Ja? Und wir schauen uns jetzt mal den Text an. Nehemia reist also los, ausgerüstet mit Leuten, mit einer Schutztruppe, Empfehlungsschreiben, alles bekommen von seinem Arbeitgeber, von seinem Chef, dem König Artaxerxes, und macht sich auf diesen 1200 Kilometer Fußmarsch. Und wir schauen uns diesen Text hier mal an. Vers 9 heißt es, und ich kam zu den Statthaltern jenseits des Stroms. Und immer wenn das der Fall ist, jenseits des Stromes, dann ist das ausgesehen von den Persern her, der Strom war der Euphrat. Und alles, was hinter dem Euphrat war, das war halt nichts. Ja? Das war halt eine andere Welt. Und jenseits des Stromes begann halt das Land, wo es nach Judäa ging. Okay. Und ich gab ihnen die Briefe des Königs, also die Empfehlungsschreiben von Artaxerxes. Der König aber hatte Heerobersten und Reiter mit mir gesandt zum Schutz. Also er hatte ganz schön Gunst gehabt. Alles läuft perfekt, fast alles. Vers 10 heißt es dann, und als Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, davon hörte, bereitete es ihnen großen Verdruss, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Söhne Israels zu suchen. Diese zwei Typen werden uns häufiger begegnen. Also jetzt, ihr lieben Tobias, die hier unter uns seid, sind ja einige, ja, ihr kommt hier als Name nicht so gut weg in dem Ding, in dem Buch, ja, aber Tobias ist eigentlich ein toller Name, das heißt nämlich, Jahwe ist gut, Gott ist gut. Man fragt sich nur, wie kommt dieser Tobias zu dem Namen? Er war doch ammonitischer Knecht aus Ammon. Wir lesen in Nehemia 13, Vers 4, dass er vermutlich in das jüdische Priestergeschlecht eingeheiratet hatte und so Privilegien bekam. Also er war wirklich in der obersten Liga, spielte er mit. Er war nicht außerhalb der zukünftigen Stadtmauern, sondern innerhalb. Und deswegen kämpft Nehemia auch immer mit diesen Typen. Die waren Teil der Führung gewesen. Genauso der Sanballat, das war ein Moabiter. In Nehemia 13, Vers 28 wird uns gesagt, dass er der Schwiegervater war von Joita. Und der wiederum war Sohn des hohen Priesters. Und so auch in der Führung. Ja, also die kamen praktisch, waren eingeheiratet oder was auch immer und hielten sich so auf in dem obersten Kreis. Und das war für Nehemia schwer. Opposition, Widerstand von außen ist relativ einfach, aber wenn du Widerstand in der eigenen Hütte hast, dann ist es schwierig. Meinetwegen in der Familie drin. Oder an deiner Arbeitsstelle oder im Hauskreis. Ja, wenn du das ganz eng hast und du kannst dem nicht einfach ausweichen. Und das war bei Nehemia. Deswegen wird Nehemia immer wieder mit diesen Typen zu tun haben. Vers 11. Und ich kam nach Jerusalem und war 3 Tage dort. Er macht erstmal gar nichts. Er orientiert sich einfach nur. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Merkt euch das mal. Für alles, was wir tun, wir müssen nichts überstürzen. Und das tut auch Nehemia nicht. Und nach den 3 Tagen heißt es im Vers 12, und ich machte mich bei Nacht auf, ich und einige wenige Männer mit mir. Ich hatte aber keinen Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem Reittier, auf dem ich ritt. Und wir machen uns jetzt mal mit Nehemia auf die Reise. Er beginnt nämlich jetzt die Mauern zu untersuchen, beziehungsweise die Trümmern. Und ich muss euch dazu mal eine Karte mitbringen, habe ich euch mitgebracht, genau. Ich weiß nicht, wer war von euch schon mal in Israel? Ein paar Leute, lohnt sich, wir waren letzte Woche auch da für 6 Tage in Jerusalem. Und das sind die jetzigen Stadtmauern. Da sind wir dann auch rumgelaufen, damit ihr mal ein Bild habt. Hier ist das Tempelgelände, wo auch die Aqsa-Moschee steht mitten. Und das hier war die ursprüngliche Stadt. Hier unten die Stadt Davids. Zeige ich euch gleich auch mal ein Bild von der Ausgrabung. Und hier auch das Tempelgelände. Und man vermutet oder man weiß das ziemlich sicher, dass Nehemia hier in den nächsten Versen beschreibt, wie er diese Route hier gelaufen ist, um sich die Mauern oder die Trümmern von Jerusalem anzuschauen. Da heißt es zum Beispiel in Vers 13, da zog ich nachts durch das Taltor, ich zähle mal alles auf, Drachenquelle, Aschentor, dann kam er zum Quellentor, den Königsteich. Der Königsteich ist interessant, ist vermutlich der Teich Siloa. Das kennt er vielleicht von Geschichten von Jesus, ja, wo Jesus auch geheilt hat. Und dann ging er wieder weiter, konnte nicht mehr weiter reiten mit seinem Esel, musste also absteigen über die Trümmern und stieg bei Nacht das Bachtal hinauf und untersuchte die Mauer und kehrte so wieder zurück. Dann heißt es in Vers 16, oh, ich habe hier noch ein Bild gehabt, kommt gleich noch, Vers 17 heißt es jetzt. Nun sagte ich zu ihnen, also er kommt zurück zu den Vorstehern, zu dieser obersten Riege da. Ihr seht das Unglück, in dem wir sind. Dass Jerusalem verödet daliegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Also was er jetzt macht, er geht ganz systematisch vor. Er hat es selbst gesehen. Vielleicht das erste Mal in seinem Leben. Und er sagte, ich habe es gesehen und ihr seht es. Ihr seht die Situation. Und sie haben es lange gesehen. Und die Frage ist nur, warum haben sie nichts dagegen gemacht? Ganz einfach, weil es eine Mission Impossible war, diese Mauern wieder aufzubauen. Sie wurden ja immer wieder bedroht. Sie haben überhaupt nicht die Kapazität dazu gehabt, auch vielleicht Angst gehabt. Und dann zeigt er ihnen die Lösung. Kommt und lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden können. Das war einfach kein Zustand, um zu leben. Stell dir mal vor, du wirst dein Leben lang geschmäht und drangsaliert. Uns geht es relativ gut hier. Du erlebst es vielleicht auf deiner Arbeitsstelle, vielleicht mit Menschen um dich rum. Aber ständig unter diesem Druck zu leben, ich denke, da wird man nächste Woche auch noch ein bisschen was von hören, meinetwegen die Christen in Nordkorea. Das ist richtig krass. Und darum sagt er, kommt und lass uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden können. Und jetzt der Grund, warum jetzt? Vers 18, und ich berichtete von der Hand meines Gottes, die gütig über mir gewaltet hatte. Und auch von den Worten des Königs, die er zu mir geredet hat. Und nicht die Worte des Königs waren Ausschlag. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr da gewesen seid, Artaxerxes hat gemerkt, irgendwas stimmt mit Nehemia nicht. und hat Nehemia gesagt, Nehemia, was hast du? Und Nehemia erzählt ihm die ganze Geschichte und Artaxerxes sagt, geh und bau deine Mauer. Aber nicht er war der ausschlaggebende Faktor, sondern er sagt in Vers 18 hier, ich berichtete von der Hand meines Gottes, die gütig über mir war. Und als er das sagt, sagen diese ganzen Obersten, ausgenommen halt die zwei, von denen wir gleich noch mal was hören werden, wir wollen uns aufmachen und bauen, und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Also auch sie waren vorbereitet. Jetzt geht's los. Jetzt könnten wir eigentlich sagen, klasse, vorwärts. Und schon wieder kommt Opposition. Vers 19. Und als Sanballat, der Horoniter, wie gesagt, diesen Namen werden wir noch öfters hören, und Tobia, der ammonitische Knecht, und jetzt kommt noch einer dazu, und Geshem, der Araber, davon hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sagten, was ist das für eine Sache, die ihr da tun wollt? Wollt ihr euch gegen den König empören? Natürlich völliger Blödsinn. Gegen welchen König? Gegen Artaxerxes? Artaxerxes hat den Auftrag gegeben. Aber merkt ihr, hier wird plötzlich wieder was in eine Lüge umgekehrt. Das erleben wir auch heutzutage. Das erleben wir als Christen vielleicht auch. Meinetwegen durch die Medien, irgendwas. Du sagst was, du meinst es eigentlich nur gut, aber es wird rumgedreht. Sie wollten nur das Richtige machen. Und hier wird es ihnen als falsch hingestellt, als falsch verkauft. Das ist heftig. Und wie gesagt, diese Spotten, diese Verachtung hier, die kommen aus dem innersten Kreis und treffen mitten ins Herz. Und es wäre genug Grund gewesen, und vielleicht hatten auch vorher schon einige den Versuch gemacht, aber weil sie verspottet wurden, haben sie aufgehört. Aber Nehemia, und das finde ich richtig cool, seine Reaktion, das heißt in Vers 20, und da gab ich ihnen zur Antwort und sagte zu ihnen, der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Und wir, seine Knechte, wollen aufmachen und bauen. Er, und da spricht er jetzt den Sanballat und den Tobia direkt an, und ihr habt weder Anteil noch Anrecht noch Gedenken in Jerusalem. Gott ist mit uns. Und ich muss mich nicht für euch rechtfertigen. Gott hat uns den Auftrag gegeben und wir werden vorwärts gehen. Und das wird er immer wieder, wenn ihr mal, lest es vielleicht mal, das Buch Nehemia durch. Und immer wieder, wenn die Opposition kommt, sagt Nehemia, ist mir egal, ich gehe vorwärts. Also richtig kühn. Und das ist etwas, was wir hier in diesem Buch lernen können, lernen werden. Wenn wir Entscheidungen treffen, etwas zu tun, was gut ist, von dem wir vielleicht sogar wissen, dass es von Gott ist, dann kommt Opposition. Dann sollten wir nicht aufhören, sondern weiter vorwärts gehen und erleben, wie Gott uns hilft, wie er uns durchträgt. Wir können sehr viel lernen aus dieser Geschichte. Besonders eins für uns, lebe deinen Traum. Nicht nur Nehemia hatte einen Traum gehabt, nicht nur die Womo-Fahrer da, obwohl ihr Traum ja eigentlich, ja, da fährst du einmal am Gardasee, radelst einmal mit dem Rädchen um den See und fährst wieder nach Hause. Ja? Und was kommt danach? Gott hat uns geschaffen, dass wir in uns drin etwas haben, wo wir was bewegen können. Ja? Es heißt zum Beispiel in Matthäus Kapitel 5, Vers 13 und 14, ihr kennt ja das, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ja? Aber Jesus sagt dazu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Und das sagt er nicht nur zu den 12 Jüngern, sondern das kannst du theoretisch sagen. Du kannst sagen, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Salz der Erde. Sag das mal. Musst du jetzt nicht. Aber ist schon komisch, oder? Stell dich auf den Schlossplatz und ruf es laut hinaus. Ich bin das Licht der Welt. Du wirst gerade eine Klapse gesteckt. Ich bin das Salz der Erde. Deine Abteilung, ja? Aber das sagt Jesus. Jesus sagt, hey, es ist so viel Dunkelheit und ich meine, wir müssen uns ja nichts vormachen, du weißt das selbst. Du weißt das von deiner Arbeitsstelle, von der Uni, von deinem Umfeld, in dem du drin bist. Es ist so viel Dunkelheit und du nimmst diese Dunkelheit darum, deshalb wahr, weil du Jesus im Herzen hast und er ist das Licht. Und Jesus möchte, dass du Licht bist in der Dunkelheit. Jesus möchte, dass du Salz in der Suppe bist. Wir schwimmen ja alle in irgendeiner Suppe rum. Ja? Er will, dass du Salz bist. Dafür hat er dich gemacht, dafür hat er dich geschaffen und du darfst das sein. Nicht aus eigener Kraft, das ist ja das Spannende, sondern in dem Moment, wo ein Mensch sagt, wie wir das eben auch gesungen haben, ja, wo er sagt, ich will nicht einfach religiös sein, Gott, ich will mit dir Beziehung pflegen, aber ich kann es eigentlich nicht, weil die Sünde da im Weg steht und ich bekenne dir meine Sünde und ich lade dich ein, komm in mein Leben und das kann er ja tun, weil er für meine Sünden gestorben ist, wie das kleine 7-jährige Mädchen mir das heute Morgen so toll erzählt hat, besser wie jeder Theologielehrer, ja, wie sie gesagt hat, ich möchte mich taufen lassen, weil Jesus für meine Sünden gestorben ist, weil er mir vergeben hat. Und das will ich allen Leuten zeigen, dass ich zu Jesus gehöre. Und genau so, Jesus sagte, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht das Reich Gottes kommen. Und das ist der einfache Weg. Ja? Ich lade Jesus ein in mein Leben. Und das bedeutet, sein Heiliger Geist kommt in mich hinein und das Licht geht auf. Und er entfaltet das in mir. Und dann darf ich Salz sein, dann darf ich Licht der Welt sein. Ganz simpel, ganz einfach. Da, wo ich bin. Okay. Gott legt dir etwas aufs Herz. Die erste Frage ist natürlich, lebst du mit Gott? Hast du diese Entscheidung getroffen? Und wenn du das getroffen hast, dann hast du dieses Projekt Leben in dir drin. Du bist das Salz der Erde, du bist das Licht der Welt. Jeder Einzelne. Ich sage das oft, das ist so ein Trugschluss. Ja? Man hat oft den Eindruck, in der Gemeinde, da ist einer, der steht vorne oder vielleicht auch noch das Worship-Team und da gibt es viele Zuschauer, die Gemeinde. Aber wir sind alle aktiv. Jesus sagt, der Leib hat viele Glieder und jedes einzelne Glied hat eine Funktion. Und jedes einzelne Glied ist wichtig. Jeder, der hier sitzt, der Jesus im Herzen hat. Du bist da Licht und Salz, wo Gott dich hingestellt hat. Und da darfst du das sein. Bei Nehemia in Vers 12 haben wir gelesen, was mein Gott mir ins Herz gegeben hat, für Jerusalem zu tun. Und meine Frage ist, weißt du, was Gott dir ins Herz gegeben hat? Oder bring das immer wieder, beweg das vor Gott, so wie Nehemia das getan hat. Ja? Nehemia hat immer wieder Auszeiten gehabt. Erinnert euch, im Kapitel 1 hat er plötzlich diese Unruhe in sich drin, als er von dem Zustand von Jerusalem hört. Dann betet er fast ein halbes Jahr lang, er betet, er fastet, immer wieder. Und irgendwann kommt die Gelegenheit und er geht einfach durch die offene Türe, die da ist. Hat Artaxerxes hat ihm die aufgemacht, irgendwann. Und er geht los, er ist in Jerusalem. Und hier, er klotzt nicht wieder gerade los, sondern er nutzt erstmal 3 Tage, er geht in die Stille. Er will hören. Er will wissen, Gott, wie hast du das jetzt genau vor? Und dann geht er erste Schritte. Er läuft um die Mauer rum. Er will sich die Trümmern anschauen. Er will sehen, was ist denn hier überhaupt los? Und genau das dürfen wir auch machen. Diese Sensibilität haben, diese Offenheit Gott gegenüber. Und dann, ja, und dann zuerst die Schwimmversuche machen. Ja? Ich nenne das immer gern, wie hier dieser zweite Punkt, go with the flow. Ich habe mich gefragt, wo kommt dieser Spruch eigentlich her? Ich habe das ja schon öfters gesagt, ja, go with the flow. Und jetzt habe ich gesehen, das ist ein Lied von Queen. Da dachte ich, oh, das darf ich ja eigentlich gar nicht zitieren. Das ist ja schon. Aber go with the flow zeigt ja eigentlich so ein Ding, was man eigentlich nicht machen sollte. Go with the flow heißt eigentlich, kennt ihr das Lied, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom, nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom. Ja, gibt es so ein altes Kinderlied. Das heißt ja auch go with the flow, ich lasse mich einfach treiben. Aber wenn ich sage go with the flow, oder wenn wir das bei Nehemia sehen, das heißt einfach offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes und dann in diesen Wirbel oder keine Ahnung mit reinzugehen und sich ans Ziel bringen zu lassen, wie bei Nemo fällt mir gerade ein, ja, das ist ja dieser der Fisch da, wo sie da in diesen Strom reinkommen. Das ist der erste Film, den ich heute zitiere. Ich werde heute 2, 3 Filme zitieren. Heute Morgen habe ich nur 2 zitiert. Okay, auf jeden Fall einfach dich mitnehmen zu lassen und dann sensibel zu sein. Wo hat Gott etwas für mich? Das können ganz kleine Dinge sein. Das kann irgendwo an deiner Kasse sein beim Aldi. Das ist meistens nicht so möglich, da muss es nämlich schnell gehen. Aber wir haben eine Erfahrung gemacht, ein Erlebnis gehabt vor ein paar Tagen. Da sind wir aus Israel zurückgekommen und dann wurde so eine 77-jährige Frau neben uns gesetzt. Sie konnte gar nicht mehr richtig laufen. Ja, die wurde dann angeschnallt und so auf dem Sitz. Erst habe ich gedacht, oh Herr, schenk, dass ich hier genug Platz habe, dass der Sitz frei bleibt, dass ich mich ausdehnen kann und so. Ja. Und dann, das waren so diese fleischlichen Gedanken. Ja. Und plötzlich war der Sitz besetzt. Das war eines der ersten Sitze, der besetzt war. Das halbe Flugzeug war noch leer gewesen. Ich denke, naja, okay, dann soll es halt eben sein. Ja. Und dann auf dem Rückflug wollte ich endlich meinen Film fertig gucken. Ich hatte nämlich auf Hinflug Mission Impossible 5 angefangen zu gucken und bin nicht fertig geworden. Auf dem Rückflug wollte ich mir dann endlich fertig gucken und die Frau, die wollte immer reden. Und ich so, wie das halt so ist. Aber das war so ein Ding gewesen, ja. Und wir kamen ins Gespräch mit dieser Frau, es war eine Jüdin, und die hatte totale Flugangst gehabt. Das kam daher, weil sie 1974 im Yom Kippur-Krieg, sie war Sängerin gewesen und wurde in den Sinai gebracht, also während der Krieg da tobte, wurde sie an die Front gebracht, um den Soldaten vorzusingen, ja, also ein bisschen entertainen, damit sie ein bisschen auf andere Gedanken kommen. Und auf dem Rückflug wäre sie fast abgestürzt. Sie war mit einem Transportflugzeug unterwegs und dann ist ein Motor ausgefallen und sie haben dann eine Bruchlandung gemacht in Tel Aviv. Und das erzählte sie und sie hatte richtig Panik gehabt, ja. Und wir kamen dann so Richtung Landeanflug in Frankfurt und sie fing an zu zittern. Und dann habe ich gesagt, hey, wir haben doch einen Gott und wir glauben Gott und wir beten, dass er uns bewahrt, ja. Das tun wir auch immer, wenn wir starten und landen und überhaupt, ja. Und dann haben wir so für sie gebetet. Sie hat dann plötzlich noch Schmerzen gehabt im Bein und so weiter. Und als wir dann unten waren, diese Frau war so glücklich, so berührt. Ja, dass ein Deutscher ihr da, oder meine Frau war ja auch mit dabei, sie sagte, das hat ihr so gut getan. Und sie hätte vorher noch so ein Stoßgebet losgelassen zu Gott, dass das irgendwie gut geht und dass sie nicht alleine sitzen muss. Ja, und ich sitze da mit meinem blöden Film. Versteht ihr? Ich hätte mich jetzt auch in meinem Kopfhörer versinken können und gar nicht reagieren können. Und so habe ich so gedacht, Mensch, was hätte ich verpasst? Und so sind es manchmal so ganz kleine Gelegenheiten. Wer weiß, was das mit ihr macht. Und so glaube ich, ist es wichtig, go with the flow, zu hören, wo will Gott mich hinbringen. Und vielleicht, das kann nach dem Gottesdienst sein, du sprichst jemanden an, den du vielleicht noch nie angesprochen hast. Das ist ja am bequemsten, man spricht immer mit den Leuten, die man schon kennt. Ja? Aber du redest vielleicht mit einem, den du noch nie vorher gesehen hast. Und plötzlich entwickelt sich daraus etwas, und das schmeißt dein ganzes Leben um, in einer positiven Weise. Also, Nehemia war 3 Tage in Jerusalem, lässt das mal alles auf sich wirken. Und dann macht er diese Erkundung. Also so richtig bodenständig. Ich finde das so cool an Nehemia. Nehemia ist nicht so irgendwie so abgehoben. Er ist richtig bodenständig. Er analysiert, er beobachtet, so ein richtiger Deutscher, könnte man sagen, ja. Also das ist nicht unbedingt falsch. Du darfst bodenständig sein. Aber auch als bodenständiger Mensch will Gott dir begegnen, will er dir seine Vision mitteilen. Und das braucht dieses offene Ohr Gott gegenüber. Und jetzt setzt alles in Bewegung, das zu tun. Ich erinnere mich, wo wir damals in unserem ersten Dienst waren in Siegen in der Gemeinde und ich hatte irgendwie den Eindruck, das gefällt mir, hier bleibe ich. Aber irgendwas hat Sarah und mich unruhig gemacht. Und es war wie so dieses Ding, hey, da ist noch was anderes. Ja, ich weiß, vielleicht kennst du das. Du fühlst dich irgendwo wohl, das ist eine gute Aufgabe, in der du drin bist, vielleicht in deinem Job, in deiner Gemeinde, aber irgendwie ist da eine Unruhe. Nicht eine Unruhe, dass du einfach immer wieder was Neues haben willst, das war es gar nicht. Ich war damals da oben in meiner Heimat, mit meinen lieben Siegerländer Landsleuten da, mit denen kam ich gut zurecht, meine Frau weniger, aber war schön, ja. Aber wir haben irgendwie einen Eindruck gehabt, da ist noch was. Und dieses da ist noch was hat uns dann bis nach Spanien gebracht. Wir haben einfach gesagt, Gott, wenn du was anderes für uns hast, dann machen wir das. Wir hatten da einen gehabt, da gab es einen Missionar, den kannten wir, die suchten noch jemanden, der mit ihnen Gemeinde baut. Wir sind dann einfach nach Spanien untergereist und haben dann ziemlich schnell gemerkt, das ist es nicht. Und dann ging das eins auf andere und sind dann hier in Stuttgart gelandet. Und in Stuttgart war das auch nicht so, dass wir dann gerade angefangen haben rumzueiern, wie gründen wir jetzt eine Gemeinde, sondern ähnlich wie Nehemia haben wir uns dann einfach mal so die verschiedenen Gemeinden und Kirchen und alles Mögliche angeschaut. Da gab es damals schon einiges, das war so vor 20 Jahren, 18 Jahren. Und haben aber dann festgestellt, so im bildlich gesprochen, ja, dass es Stuttgart schon irgendwo ein frommes Pflaster ist. Aber wir haben gemerkt, dass sehr viele Mauerteile noch in Trümmern lagen. Und das war dann irgendwie der Punkt, wo Gott uns gezeigt hat, ja, ihr dürft teilhaben an dem, was ich hier in Stuttgart tue. Nicht so als Konkurrenz, versteht ihr, zu sagen, jetzt wollen wir euch mal zeigen, wie das hier richtig funktioniert. Sondern einfach als Ergänzung. Wir werden das nachher auch sehen, wenn wir in ein paar Wochen weitermachen und sehen, wie jeder Einzelne an der Mauer mitgearbeitet hat. Und hat jeder seinen Teil gemacht. Ich finde, was in den letzten Jahren auch in Stuttgart entstanden ist, ist richtig, richtig cool. Auch unter den Gemeinden, unter den Christen und wie wir gemeinsam hier bauen wollen. Ich will nicht sagen, die Mauern erbaut werden, aber ein Stück weit schon, dass die Stadt erbaut wird. Genau wie unser Thema hier auch ist. Okay, wie gesagt, Nehemia untersucht diese Mauer nicht, um nachher rumzumotzen und zu kritisieren. Das könnte man ja auch. Ja? Er läuft da rum in den Trümmern, geht zurück zu den Juden, zu den führenden Leuten und sagt, Mensch, hier, guck mal, da ist es zertrümmert und da ist es kaputt und dort läuft nichts. Wie könnt ihr nur? Und zieht wieder ab. Nein, Nehemia untersucht diese Mauern und er nimmt das alles auf und er sagt, ich möchte Teil davon sein, die Mauern in Jerusalem aufzubauen. Und heute Morgen, wo ich das so weitergegeben habe, kam mir das plötzlich. Das ist etwas, was ich, ja, sage ich was mal so als Pastor einer Gemeinde nicht so gerne sagt, weil man freut sich ja über jeden, der da ist. Aber ich hatte plötzlich so den Eindruck gehabt, während ich am Predigen war, dass, wie wäre das gewesen? Für Nehemia wäre es viel einfacher gewesen, in Susa zu bleiben, in Persien zu bleiben. Da war alles perfekt. Da standen die Mauern, da war alles bequem. Er konnte leben in Saus und Braus. Aber er machte sich auf nach Jerusalem, wo die Mauern zertrümmert waren, wo es halt eben nichts gab, wo Unsicherheit gab, wo es Opposition gab, wo es Armut gab, Bedrängnis gab. Und dort setzte er seine Gaben ein. Und da hatte ich so den Eindruck gehabt, einfach der Gemeinde zu sagen, ich sage es heute Abend auch, wo ist dein Platz? Wo hat Gott dich hingestellt? Gott hat dich vielleicht genau hier hingestellt, in die Chapel, in das Umfeld, in dem du stehst, um mitzuhelfen, Trümmern aufzubauen. Das ist der eine Punkt. Bei uns gibt es auch Trümmern in der Gemeinde. Dinge, die auferbaut werden müssen, die noch nicht stehen. Jetzt kannst du eins damit machen. Du kannst kritisieren, dass da Trümmer liegen und keiner baut sie auf. Oder du machst es so, wie du es im Kapitel 3 sehen wirst, du hilfst mit, diese Trümmer aufzubauen. Das andere kann sein, vielleicht bist du hier, weil an dem Ort, wo du herkommst, zu viele Trümmer rumliegen. Heute Morgen kam einer nach der Predigt auf mich zu und sagte, du, das war für mich gewesen. Er kam aus einer anderen Gemeinde, wo halt eben jetzt nicht so viel läuft, wo es kein Worship-Team gibt und was weiß ich alles. Und er hat gesagt, Gott hat zu mir gesprochen, ich bin hier zu Besuch. Aber Gott hat mich heute Morgen nochmal ermutigt, in mein Jerusalem zu gehen und die Mauern da aufzubauen. Ja? Wo es halt eben nicht so läuft, wo halt eben nicht so viele junge Leute sind, wo halt eben nicht die Post abgeht. Ich meine, bei uns geht es jetzt nicht die Post ab, da gibt es noch andere, da geht vielleicht noch mehr die Post ab. Aber einfach sich zu fragen, Gott, wo ist mein Jerusalem? Das fand ich so stark, sich das nochmal zu fragen, wo ist mein Jerusalem? Das kann auch eine Arbeitssituation betreffen, das kann einen Arbeitsbereich betreffen, vielleicht ein Team, das kann eine Arbeitsstelle betreffen oder eine Familiensituation. Hat Gott dich vielleicht an einen bestimmten Punkt hingestellt, nicht einfach um zu kritisieren und um abzuhauen, sondern um genau dort etwas zu machen, um Trümmern, die da liegen, wieder aufzubauen. Das ist vielleicht etwas, was du mal einfach mal mitnehmen kannst für dein persönliches Leben. Und wenn du das tust, wenn du vorwärts gehst, wirst du erleben, dass Widerstand kommt. Vers 10 nochmal. Und als Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, davon hörten, bereitete es ihnen großen Verdruss, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Söhne Israels zu suchen. Wann bekam Nehemia das erste Mal Widerstand? Hatte er Widerstand, als er gebetet hat? Kapitel 1. Was meint ihr? Hier die Bibelkenner unter euch. Er hatte keinen Widerstand. Hatte er Widerstand, als er die Planungen gemacht hatte, wie er das alles tun wird? Nein, er hatte keinen Widerstand. Hatte er den Widerstand, als er vor Artaxerxes sogar war? Nein, er hat ihn sogar losgeschickt. Wann kam der Widerstand? Der Widerstand kam, als er losging. Als er rumging, als er nach Jerusalem kam und hat gehandelt. Und das ist ganz häufig so. Der Widerstand kommt, wenn wir etwas tun. Die Apostelgeschichte heißt im Englischen die Taten der Apostel. Es heißt die Taten der Apostel, weil die Apostel etwas taten. Darum heißt es die Taten der Apostel. Ja? Weil die Gemeinde, die saß nicht einfach da. Es ist schön, wenn wir Gottesdienst feiern. Das ist eines der Highlights unseres Christseins oder unseres Lebens mit Gott, wo wir als Gemeinde zusammenkommen und Gott anbeten. Aber wenn das das Highlight meines Glaubenslebens ist, das Höchste, was es überhaupt gibt, und es gibt nicht mehr, dann frage ich mich, wie der Teufel das sieht. Vielleicht hält er das sogar aus, wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern, wenn wir Predigten anhören, wenn wir das alles tun. Aber wenn sich nichts zeigt in der Tat, in der Umsetzung. Weil er weiß, wenn wir so weitermachen und nichts anders tun, dann entsteht Religiosität. Dann meinen wir nämlich, dass das, was wir tun, die Gottesdienste, diese Sachen, das ist das Eigentliche. Und mehr braucht es ja eben nicht. Die Opposition beginnt, wenn du losgehst. Und ich möchte dich nur darauf vorbereiten, das hast du vielleicht auch schon erlebt in deinem Christsein. Du hast etwas, einen Eindruck gehabt, etwas zu tun, hast ein paar Schritte gemacht und dann kam Spott, kam Verleumdung, dann kam irgendwas, wo Leute dir irgendwas zwischen die Beine geschmissen haben. Das ist irgendwie leider normal. Das heißt hier, es bereitete ihnen großen Verdruss, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Söhne Israels zu suchen. Ist doch krass, oder? Die waren sauer, weil jemand gekommen war, um etwas Gutes zu tun. Und das ist genau in der heutigen Zeit. Du kannst etwas Gutes vorhaben, du kannst etwas Gutes planen, gute Absichten haben. Meinetwegen, du kannst dich einsetzen für ungeborenes Leben. Ja? Du kannst sagen, ich bin gegen Abtreibung. Und du kriegst dann auf den Deckel. Das ist doch eigentlich was Gutes. Ich setze mich doch für ungeborenes Leben ein. Oder du setzt dich dafür ein, dass deine Arbeitskollegen die Möglichkeit, nur die Möglichkeit haben, Jesus zu finden, Erlösung zu bekommen. Also gibst du jemandem, deinem Kollegen, ein Traktat in die Hand, ein Heftchen. Und du kriegst furchtbar einen auf den Deckel. Und denkst, ey, warum eigentlich? Das ist doch etwas Gutes. In Epheser 6 steht, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten. Nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter den Himmeln. Das ist der Punkt. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von wem? Vom Teufel. Oder? Von wem kommt es? Von Gott. Seid ihr müde? Von Gott, alles was gut und vollkommen, wir haben damals ein schönes Lied gesungen, das singen wir nicht mehr. Alles was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Cooles Lied. Und dieses Gute ist das Licht, das Salz, das will Gott in diese Welt reintun. Und wenn du das tust, erlebst du Opposition, erlebst du Gegenwind. Und deswegen, Entschuldigung. Ich muss was trinken. Das ist auch Opposition der Stimme. Und deshalb rechne einfach damit, weil der Teufel will das nicht. Aber ich finde das so cool, was Nehemia den Typen antwortet. Der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Und wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Anrecht noch Gedenken in Jerusalem. Halt an Jesus fest. Was Gott dir gegeben hat, halt an Jesus fest. Er wird es wohl machen. Aber es wird Opposition geben. Ich habe vor ein paar Tagen einen Film gesehen. Und zwar heißt dieser Film Hacksaw Ridge. Kennt ihn jemand? Hat ihn jemand gesehen von euch? Gut, ganz komischer Titel. Ich habe euch ein Bild dafür mitgebracht. Hacksaw Ridge ist die Geschichte von Desmond Doss, einem Soldaten, der in der US-Armee Dienst tat. Er wollte unbedingt in die Armee, hat sich aber geweigert, die Waffe in die Hand zu nehmen. Er wollte dem Land dienen als Sanitäter und wurde dermaßen drangsaliert, beschimpft, verleumdet. Das Erste war, er kam mit seiner Bibel da rein und er wurde erst schon mal ausgelacht. Aber er hat das Ding durchgezogen. Er kam dann mit an die Front auf eine Insel in der Nähe von Japan, um diese Insel zu befreien. Und dann wollten sie dieses Ridge, das ist eine Plattform, eine Plateau, sollten sie einnehmen und wurden zurückgeschlagen. Und sie mussten fliehen von diesem Plateau. Und dieser Desmond Doss blieb zurück, weil er hatte irgendwie diese Stimme, er war ein überzeugter Christ, ja, ein ganz stiller Typ. Er hatte irgendwie diese innere Stimme gehört, dass Gott ihm sagte, bleib hier und rette deine Kameraden. Die anderen waren alle geflohen, also da tobt ein richtiger... Die Amis, die haben da mit der Artillerie drauf geschossen auf diese Anhöhe und alles Mögliche. Und er blieb da und er hörte dann Gefangene, also Verwundete schreien, seine Kameraden. Und er ging wieder in diesen Hexenkessel rein und zog einen Soldaten nach dem anderen raus und seilte ihn diesen Hang ab, wo sie da auch herkamen. Und dieser Mann, Desmond Doss, hat insgesamt 75 verletzte Kameraden gerettet. Er hat dann die Medal of Honor bekommen. In Amerika wurde er auch verletzt, er musste nach Hause gehen. Und man hatte immer wieder versucht, diese Geschichte zu verfilmen und es scheiterte an zwei Sachen. Das eine war, dass Hollywood diesen Film nicht drehen wollte, weil Desmond Doss ein zu anständiger Mensch war. Das hat Mel Gibson in einem Interview weitergegeben. Er hat letztendlich diesen Film, hat die Regie geführt. Er war zu anständig, er war zu still, er war zu ein unspektakuläres Leben. Das war der eine Grund. Der andere Grund war gewesen, dass Desmond Doss, als er gefragt wurde, ob man das irgendwie verfilmen kann, gesagt hatte, nein, ich möchte nicht, dass das ein Hollywood-Streifen einfach rausgedreht wird, sondern ich möchte, wenn dieses verfilmt wird, dass meine Überzeugungen da zum Ausdruck kommen, warum ich das getan habe, nämlich aus Liebe zu meinem Herrn. Als er auf diesem Hügel war, hat er dieses Gebet immer wieder gesprochen. Please, Lord, help me get one more. Und so hat er diese Leute gerettet. Ihr seht hier auf der rechten Seite ein Bild von diesem, ein Originalfoto von diesem Mann. Diese Geschichte hat mich bewegt. Natürlich ist das auch wieder so ein Streifen, da wird natürlich auch vieles dazu gemacht und alles. Aber diese Geschichte hat mich bewegt. Das war ein ganz, ganz einfacher und stiller Mann. Er hat einfach mit Jesus gelebt und hat das ertragen, dass er verspottet wurde, dass er runtergeputzt wurde. Aber er blieb seiner Überzeugung treu. Er hat einen Traum gehabt, den zu verwirklichen. Er hatte einen Traum, er wollte Menschen helfen, Menschen retten. Das hat ihn dann in diese Armee reingebracht und alles. Und er hat das einfach durchgezogen. Und irgendwann kam der Tag, ein Tag, ein einziger Tag, wo er diese Menschen gerettet hatte. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, dass wir einfach sagen können, Herr, hier bin ich. Ich möchte von dir gebraucht werden. Und ich bleibe meinen Überzeugungen treu. Wenn irgendwas, auch wenn Widerstände da sind, ich schmeiße nicht einfach alles über Bord, ich bleibe dabei. Er hat immer seine Bibel mit dabei gehabt, ja? Die war sein ständiger Begleiter gewesen. Und das einfach zu sagen, und du wirst erleben, dass Gott dich gebraucht, dass er dich einsetzt, in dem Moment, wo du losgehst. Viele Menschen haben die gleiche Leidenschaft wie Nehemia. Und nie gab es Zeiten, wo Lieder auch so eine Leidenschaft zum Ausdruck bringen, wie wir die singen. Von Herzensbeziehung, ich gebe dir mein ganzes Leben hin. Oder auch Predigten, die wir im Internet irgendwie runterladen können. Oder Bücher, die geschrieben werden, leidenschaftliche Bekenntnisse. Auf der anderen Seite gab es nie eine Zeit, wo so wenig sich bewegt hat im Reich Gottes. Wir reden immer viel von der großen Erweckung, die ausbrechen. Woran liegt das? Nun, ich glaube, das ist genau der Punkt. Gott möchte Menschen, die nicht nur reden, die nicht nur Worte machen, sondern die losgehen. Die losgehen wie Nehemia. Die sagen, ich gehe jetzt einfach mal, ich schaue mir das jetzt mal an, ich gehe jetzt mal um die Mauern und wenn ich nicht weiterkomme, dann steige ich von meinem hohen Ross, von meinem Maultier runter und dann gehe ich durch die Trümmern. Ich will das fühlen, ich will das erleben. Der Matthias hat letzte Woche, finde ich, eine ausgezeichnete Predigt gehalten, um das nochmal zum Ausdruck zu bringen, vom barmherzigen Samariter. Ja? Einfach zu sehen, ich gehe los und ich bleibe sensibel, ja. Er hat das so in die heutige Zeit übertragen. Da kommt der Pastor vorbei, da liegt dieser, keine Ahnung, Samariter in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, was er gesagt hat, oder dieser Verletzte da, was es für jemand war. Der liegt da und der Pastor sagt, ich muss zum Gottesdienst, ich muss predigen, ich habe keine Zeit. Ja? Und ich habe mich auch gefragt, wo bin ich da so in meinem Ding drin und drehe meine Runden, dass ich gar nicht mehr hören kann, was Gott vorhat, was er machen will. Frag Gott. Gott hat dich an den Platz gestellt, wo du jetzt stehst. Und Gott will dich gebrauchen. Und geh vorwärts. Lass dich von ihm einsetzen. Ich muss immer ein bisschen gucken, meine ganzen Blätter, die fliegen mir sonst weg. Da habe ich ein bisschen das Chaos da. Ich habe euch hier nochmal ein Bild mitgebracht. Und zwar könnt ihr es vielleicht... Ihr könnt es vielleicht etwas erkennen, da auch auf der Seite. Das sind Ausgrabungen, die hat man hier in der Stadt Davids gemacht, hier unten, vor ein paar Jahren. Man vermutet, dass dieser Teil eine Originalmauer von Nehemia, aus der Zeit Nehemias ist. Und das sind noch Trümmern aus der Zeit vor der babylonischen Gefangenschaft. Also man hat da irgendwelche Funde gemacht. Und vermutlich hat Nehemia diese Mauer hier gebaut, bis da dran, dass das sozusagen wie so ein natürlicher Schutzwall ist. Aber er hat sich gebrauchen lassen, um diese Trümmer aufzubauen, um Stein auf Stein zu bauen. Und ganz viele Leute haben damit geholfen. Ganz viele Leute waren mit dabei. Und sie packen an. Und das dürfen wir auch uns zeigen lassen. Wo sind unsere Mauern, die wir aufbauen können? Das bedeutet aber, wir müssen uns unsere Füße nass machen. Versteht ihr? Und da ist mir eine Begebenheit eingefallen. Wir waren hier letzte Woche hier unten in dieser Stadt Davids gewesen. Ich habe euch eben erzählt, dass der Teich Siloa und Hiskia hatte hier einen Tunnel gegraben, um Israel in der Zeit der Besatzung mit Wasser zu versorgen. Und diesen Tunnel hat man ausfindig gemacht, den kann man heute besichtigen. Aber um diesen Tunnel zu besichtigen, war da mal einer drin, Hiskias Tunnel. Echt? Cool, ne? Und da macht man sich die Füße nass. Gut, wenn man diesen Tunnel sehen will, muss man da durch. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht hier, vielleicht sieht man das hier. Ja, das ist dieser Tunnel und wir standen hier bis hierhin im Wasser. Also bei meiner Frau ging das ein bisschen höher. Ja. Aber ich hatte so dieses Bild vor Augen. Wir wollten unbedingt durch diesen Tunnel, durch diesen dunklen Tunnel gehen. Einen halben Kilometer, 45 Minuten bist du da unterwegs. Aber du wärst klatschnass. Ja, aber meine Schuhe werden nass, meine Hosen werden nass. Das ist ja egal, trocknet wieder. Ja. Und ich dachte so, so ist es genau. Dann sage ich vielleicht, ne, ich will mir aber meine Füße nicht nass machen. Also gehe ich da nicht durch. Du wirst dir die Füße nass machen. Wenn du Gottes Willen tun willst, wenn du an das Ende, andere Ende vom Tunnel gehen willst, dann wirst du dir die Füße nass machen. Okay, in Israel trocknet das schnell bei 40 Grad, no problem. Aber vielleicht ist es teilweise auch alles nicht so bequem. Ich möchte dich einfach einladen, lass dich von Gott gebrauchen. Lass dich von Gott einsetzen. Und ich möchte noch mal schließen mit diesen Worten hier in Vers 17. Nun sagte ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem verödet daliegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Und dann geht's los. Kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden können. Und ich berichtete von der Hand meines Gottes, die gütig über mir war. Und auch von den Worten des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sagten sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Ich möchte jetzt mit euch beten, dass du Mut hast, die Mauern, die vor dir liegen, zertrümmert sind, aufzubauen. Ich möchte für dich beten, dass vielleicht du vor lauter Bäume keinen Wald siehst und dass du vielleicht kommende Woche die Mauern siehst, die Gott dir gegeben hat, die Trümmern, die du aufbauen darfst. Jeder Einzelne, lass uns aufstehen und beten. Und Herr, ich möchte dich jetzt bitten für meine Brüder und Schwestern. Es können kleine Dinge sein. Es kann so eine Begebenheit sein, wie ich die letzte Woche erlebt habe mit dieser Tammy. Es kann eine Sache sein, wie der Desmond Doss das erlebt hat. Der echt durch die Hölle gehen musste und sich fragen musste, Gott, warum lässt du das zu? Ich will doch einfach nur für dich da sein. Ich will doch nur das Gute tun. Ich will Menschen helfen. Und irgendwann geht das Licht auf und irgendwann ist der Auftrag da. Und ich möchte dich bitten, dass du meinen Brüdern und Schwestern einfach auch die Geduld gibst, durchzuhalten, dran zu bleiben an dir. Auch trotz Widerstand, trotz Opposition, dich zu lieben, an dir dran zu bleiben. Die Werte nicht über Bord zu werfen, den Glauben nicht über Bord zu werfen, die Überzeugung nicht über Bord zu werfen, sondern an dir festzuhalten, Jesus. Komm du jetzt, öffne uns die Augen. Ich bitte dich für diejenigen von uns, die irgendwo sagen, ich sehe keine Trümmern, ist alles wunderbar. Ich bitte dich, dass du uns die Trümmern vor Augen führst, die Trümmern, die du für uns übrig gelassen hast oder vorbereitet hast, dass wir hier Hand anlegen. Du hast gesagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und ich bitte dich für meine Brüder und Schwestern, dass wir das sein dürfen. Salz und Licht. Und ich möchte dich für diejenigen von uns bitten, die angefangen haben zu bauen und dann Widerstand bekommen haben, verleumdet worden, verspottet worden und dann irgendwann die Brocken hingeworfen haben und sich gefragt haben, wo bist du, Gott? Ich möchte dich bitten, dass sie wieder neu zu dir zurückkommen und sagen, Jesus, hier bin ich wieder. Füll du meine Hände mit deiner Kraft, mit deinem Geist und gib mir neue Kraft, wieder ans Werk zu gehen. Herr, du hast uns berufen, das Gute zu tun. Alles Gute und das Wohlgefällige kommt von dir. Und ich bitte dich für meine Brüder und Schwestern, da wo der Feind kommt und will das verhindern, dass wir das Gute tun, dass wir Salz sind, dass wir Licht sind, dass wir ihm entgegentreten können und sagen können, du hast keinen Anteil daran und du kannst mich nicht darin hindern, weil ich an Gott glaube, weil Gott mich segnet, weil er mich schützt, weil er mit mir geht. Und ich möchte dich zum Schluss noch für diejenigen bitten, die das irgendwie noch nie erlebt haben, dass sie einfach ihr Herz dir öffnen und dass du in ihr Herz reinkommen kannst, dass du Schuld, Sünde vergeben kannst, wiederherstellen kannst und es zu neuen Menschen machst, Jesus. Und jetzt danke ich dir, wenn wir dich nochmal anbeten dürfen. Und dir sagen dürfen, Herr, dass dein Wille geschehen soll, wie im Himmel, so auf Erden. Komm, du Jesus.